Morgen zusammen. Hört man mich? Ja, der Herr Jesus sei mit uns heute an dem regnerischen Sonntag. Und ich habe was mitgebracht. Oh, wer kann sich noch erinnern, genau vor einem Jahr, an heute genau vor einem Jahr, was war das? Unsere Taufe, genau. Am See draußen. Ich habe jetzt mich genommen, habe die anderen nicht gefragt. Könnt ihr euch noch erinnern, die da sind, sind etliche hier? Ja, und mein Thema ist heute, jetzt brauche ich das andere, die... Ah, was habe ich jetzt gemacht? Achso. Jetzt. Ja, als wir den Termin ausgemacht haben, Martina und ich, wir haben zwei Termine zur Auswahl gehabt und dann habe ich mich eben für diesen heutigen Tag entschieden, ohne zu wissen, was das für ein besonderer Tag ist. Und erst im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass genau vor einem Jahr eben die Taufe stattgefunden hat. Und mein Thema ist eben: Folge mir. Jesus ruft: Folge mir. Und ich habe es in drei Themen gegliedert, nämlich vom Rufen, das findet man in Matthäus 4, 18 bis 25, vom Laufen und Gehen mit Jesus, wie wirkt sich unser Glaube, dass er uns gerufen hat, auf unseren Alltag aus, das findet man in Lukas 8, 22 bis 25, und wie können wir bei Jesus bleiben, was hilft mir im Glauben, Ruhe und Halt zu finden. Das findet man, also da war das im Johannes 15, Vers 4, hat mir, war eben der Vers, der mich angesprochen hat. Major Thomas war ein britischer Evangelist, ein Gründer der Fackelträger, hat einmal gesagt: Christsein ist nicht schwer. Christsein ist aber auch nicht leicht. Christsein ist unmöglich. Und das wollen wir uns genauer anschauen. Das Foto, vielleicht könnt ihr es unten erkennen, als ich das mir vorbereitet habe, dann bin ich raus und letzte Woche war ja immer strahlend blauer Himmel und ich habe zum Herrn gesagt: Herr, ich brauche jetzt ein Bild, das Rufen, woher kommt das Rufen, nämlich vom Himmel, und ich brauche jetzt ein Bild, das irgendwie zu dem Thema passt. Und dann schaue ich so rum und dann sagt er: Bitte sehr, wie gefällt dir der Fisch? Und den habe ich genommen. Und ja, also es war unglaublich, genau, so ist Gott. Und ja, wie wird man denn Christ? Also Christ, so Jesus zu folgen, den Glauben an Jesus zu begründen, zum einen, die einen, die wachsen in christlichen Familien auf und erleben oder leben den lebendigen Glauben. Die anderen, die werden durch besondere Lebenssituationen oder Ereignisse dahin geführt, durch Lebenskrisen, Krankheit, Not, Tod, Krieg. Und da kommen dann die Fragen auf: Was jetzt? Was ist mein Sinn im Leben? Und wofür bin ich hier auf dieser Erde? Gott ruft oder klopft an, schickt seine Engel. Jesus zeigt sich in Träumen oder durch andere Menschen, jedem auf eine ganz individuelle Art und Weise, nie gleich. Aber immer ist es unerwartet und plötzlich. Zu Zum Beispiel wurde der Christenverfolger Saulus durch die Erscheinung bzw. die Begegnung mit Jesus zu Paulus, finden wir in Apostelgeschichte 8 und 9. Und Paulus wurde, oder damals nur Saulus, wurde von Jesus direkt angesprochen. Warum verfolgst du mich? Und Paulus hat sich bekehrt. Und er wurde ein eifriger Nachfolger und hat uns einen unglaublichen und wunderbaren Schatz in seinen Briefen hinterlassen. Ja, und deshalb, wir sollen unsere Herzen öffnen, unsere Augen und unsere Ohren. Und in der Bibel, da können wir ganz viele Zeugnisse lesen, wie Gott, und ganz speziell eben Jesus, Menschen gerufen hat. Er hat die Jünger gerufen mit, komm, folge mir nach. Jesus hat gepredigt und die Menschen überzeugen können. Er hat durch sein Wort ihre Herzen berührt. Er hat ihnen den klaren Weg aufgezeigt. Ein ewiges Leben oder die ewige Verdammnis mit Heulen und Zähneklappern. Und die Menschen damals, die haben ihn gesucht, sind zu ihm gelaufen, sind ihm hinterhergelaufen, haben alles Mögliche in Bewegung gebracht, damit sie ihn sehen können und ihn hören können. Und viele haben ihm auch geglaubt und sind ihm gefolgt. Mein eigenes Erlebnis mit Jesus ereignete sich Anfang 2020. Und bei mir hat Gott angeklopft, nachts, deutlich hörbar. Er weckte mich auf und es war kein Traum. Es war auch niemand da, es war still. Und ich kann also wirklich sagen, es überkam mich eine Furcht, keine Angst, sondern eine Furcht vor etwas Großem, Heiligen, Allmächtigen. Und es war eine Furcht, die mich von meinen Sünden klar abgetrennt hat. Und die mir sagte, kehr um, sonst bist du verloren. Und das hat reinkauen, wie man so schön sagt. Und von dem Moment an war ich nicht mehr die gleiche. In der Bibel finden wir viele Zeugnisse, wie sehr sich die Menschen fürchteten, als sie Gott in seinen ganz unterschiedlichen Erscheinungsformen begegneten. Und ein paar Beispiele, also das kann man noch weiter ausführen. Adam und Eva im Garten Eden, sie fürchteten sich, als Gott sie rief. Adam rief, wo bist du? Mose beim Dornbusch. Und in Hebräer 12, 21, da steht, Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Die Hirten auf dem Feld fürchteten sich, als der Engel die Geburt Jesu verkündete. Und auch Maria fürchtete sich, als sie am leeren Grab stand und ein Engel ihr erschien. Und wenn Gott ruft, da gibt es keinen Zweifel. Er spricht klar und deutlich, kehr um, wende dich ab von allem, was dich vom rechten Weg, von einem Weg von mir abbringt. Und wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, dann hat er vorher schon gesprochen, gerufen. Aber ich war blind und taub, wahrscheinlich beides, und vor allem ungehorsam. Und das mag Gott nicht. Jona, wenn wir die Geschichte von Jona lesen, dann lesen wir, dass Jona den Ungehorsam im Bauch eines Fisches büßen musste. 3 Tage, bis er endlich begriff, das zu tun, was Gott ihm aufgetragen hat, nämlich Ninive vor dem Untergang zu warnen. Gottes Rufen ist ultimativ und klar. Komm, folge mir. Und wer das einmal gespürt und erlebt hat, kann bestätigen, es ist gewaltig, es ist eindrucksvoll, zweifelsfrei, endgültig und unvergesslich. Und, aber das Folgen hat auch Folgen. Vom Laufen und Gehen. Versetzen wir uns ungefähr 2000 Jahre zurück, dann stellen wir vor, als Petrus und die Jünger Jesus begegnet sind, da waren sie hin und weg von dem, was er sagte und was er versprach. All die Jahre hatten sie und ihr Volk in der Unterdrückung gelebt und dann ist da einer, nämlich Johannes, der den Messias ankündigt. Endlich kommt die Erlösung, die Loslösung, die Freiheit und die Befreiung vor den Unterdrückern. Und die Botschaft war vermutlich noch wunderbarer als das, was sie sich vorgestellt hatten. Dann sahen sie all die Wunder, die er tat. Und sie wollten ihm folgen. Bei ihm sein, von ihm lernen, von ihm getröstet werden. Und ich glaube, dass sie sich das vielleicht so vorgestellt hatten, jetzt wird alles besser, jetzt geht es aufwärts. Wir wollen es allen weitersagen. Der Messias ist da. Das, was er versprach, was er verheißen hat, war nämlich mehr, weit mehr wert als ihr Fischerboot oder ihr Beruf, aber auch all ihr Besitz, ihr Geld und der Reichtum. Und sie folgten ihm gerne, sofort heißt es. So ließen sie alles stehen und liegen und gingen mit ihm. Sogleich lesen wir immer wieder, und das muss man sich mal vorstellen, sie überlegten nicht lange, sondern sie gingen mit, sogleich, sofort. Aber dann finden wir auch die Geschichte, wo Jesus mit Petrus und den Jüngern ins Boot steigt, um ans andere Ufer zu fahren. Und dann kommt der Sturm auf. Und obwohl sie stark und vertrauensvoll scheinen, bekommen sie Angst. Denn das Boot schaukelt hin und her, das Wasser schwappt ins Boot, es droht zu sinken. Ja, und Jesus ist auch dabei. Aber er schläft ganz hinten, tief und fest. Und sie rufen und flehen, Herr, hilf, sonst gehen wir unter. Und Jesus steht auf und droht dem Sturm und stillt ihn ganz einfach für Jesus. Überhaupt kein Problem. Und ich glaube, jeder, der ins Boot mit Jesus steigt oder mit Jesus ins Boot steigt, weiß zunächst nicht, was auf ihn zukommt. Und als ich ins Boot mit Jesus oder zu Jesus eingestiegen bin, da hat es noch ein paar Monate im Jahr 2020 gedauert. Und ich war mir ehrlich gesagt nicht klar, was das bedeutet. Ja, ich will versuchen, ein Segen für andere zu sein, mich an die Gebote halten, Bibel lesen, Buße tun, beten, immer Freude und Frieden haben, freundlich sein, Streit schlichten, vermeiden und wenn er dann doch eintritt, voller Güte und Verständnis reagieren, alle Wogen wieder glätten und friedlich miteinander wieder dahinschippern, so hab's ich mir gedacht. Aber da kommt immer wieder und ganz plötzlich Sturm auf. Der tobt und bläst mir uns ganz schön ins Gesicht. Und auch da schaukelt es heftig hin und her. Wir werden hin und her geworfen. Ins kalte Wasser, das kalte Wasser schwappt über uns herein. Und kommt immer wieder die Frage, gehen wir jetzt unter? Gehe ich jetzt unter? Wo ist Jesus? Ich sehe ihn jetzt nicht. Warum tut er nichts? Und der Sturm, das sind die Angriffe von außen, nämlich die einer ungläubigen Familie, eines ungläubigen Freundes und Bekanntenkreises, Kollegen, die uns nicht verstehen, Menschen, die uns mit Vorwürfen, Kopfschütteln oder Unverständnis begegnen, belächeln. Und wenn wir es weltweit auch betrachten, auch verfolgen, nach dem Leben trachten, inhaftieren, umbringen. Und im Kontext der Familie und im sozialen Umfeld ist der Sinneswandel, wie ihn die Welt nennt, wir nennen es Bekehrung, oft äußerst problematisch. Man erkennt und nimmt plötzlich wahr, was Sünde ist, was Lüge, Betrug, Zynismus, Klatsch, Tratsch, Lästerungen, ob in der Runde mit Bekannten, mit anderen Menschen oder in den Nachrichten, in den Schlagzeilen der Klatschpresse und so weiter. Und die Folge dieser Erkenntnis ist und war für mich auch, dabei nicht mehr mitzumachen, also mich klar abzugrenzen. Als ich mich bekehrt habe, habe ich plötzlich mehr Zeit für mich gebraucht. Stille Zeit, ohne Lärm und Hektik, Ablenkung. Und dieser Rückzug in die Stille, die Ruhezeit, das Beschäftigen mit der Bibel, Predigten anschauen und anhören, meine Gebetsspaziergänge und so weiter, das war plötzlich notwendig. Und wenn vorher Aktionismus vorherrschend war, dann ist es für die Familie und den Bekanntenkreis ungewohnt, fast schon befremdlich. Ansichten und Verhaltensweise von früher werden einem vorgehalten. Du hast doch auch über die oder den gelästert. Du bist nicht anders. Du und dein scheinheiliges Getue. Auch Aussagen wie, ist doch übertrieben, dass du jeden Tag Bibel liest. Dass du dich da so hineinsteigerst, ist schon bedenklich. Manche warnen sogar davor, so als sei es etwas Gefährliches. Man wird von etwas verändert, fremdgesteuert und so weiter. Jemand hat mir mal erzählt, dass sogar im Familienkreis die Aussage kam, du glaubst auch alles, was in der Kirche gepredigt wird, du bist halt recht naiv. Und das war aber nur ein netter Ausdruck, so habe ich es umformuliert, als die gesagt haben. Und manchmal fühlst du dich wirklich wie der Falschfahrer auf der Autobahn. Ja, die Angriffe, die Attacken, die Schmerzen, gerade dort, wo man denkt, Verständnis zu bekommen, wenn man glaubt, doch auf dem richtigen, auf dem rechten Weg zu sein. Die Stürme, die werden kommen. Und sie kommen oft unerwartet und teilweise heftig. Der Glaube an Gott, der Glaube an Jesus schützt einen nicht vor Krankheit, Verlust von Arbeitsplatz oder der Wohnung, vor Problemen in der Beziehung oder mit Kollegen, vor finanziellen Schwierigkeiten, Not und Leid ganz allgemein. Aber wir dürfen gewiss sein, dass wir einen Hirten haben, einen Versorger, einen, der es gut mit uns meint. Und da denke ich oft an den Psalm 23 und ich formuliere es jetzt um, du, Herr, bist mein Hirte. Aber die positiven Auswirkungen überwiegen eindeutig. Plötzlich sieht man die Menschen mit einem anderen Blick, erkennt die Not dieser Menschen, die Hilflosigkeit, haben wir sie beobachtet, das Suchen nach etwas, was Halt gibt, was die Leere füllt, was dem Leben Sinn gibt. Erkennt, wo sich gerade jemand auf dem Irrweg, auf einen Irrweg begibt und oder in die falsche Richtung geht. Und erkennt auch, wenn Beziehungen einem oder Kontakte einem nicht oder nicht mehr gut tun, aus welchem Grund auch immer. Man kann auch von Herzen vergeben, wenn sich jemand aufrichtig entschuldigt. Aber auch wenn jemand sich nicht entschuldigt, ist eine Vergebung mit Kraft von Jesus möglich, weil Jesus selbst hat am Kreuz seinen Schändern vergeben mit den Worten: Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und wie viel mehr können wir das auch vermögen mit seiner Hilfe? Die Auswirkung ist auch meist, nicht immer, verspüre ich einen ganz, ganz tiefen inneren Frieden, eine unglaubliche Freude. Aber immer dann, wenn ich viel Zeit mit Jesus in der Stille verbringen kann, wenn mich nichts ablenkt. Und wenn wir das Bild so anschauen, ist natürlich symbolisch. Mit Jesus gehen wir aus dem Dunkel auf den schmalen Weg über die Brücke in seine Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, die können wir hier noch nicht sehen, aber wir können sie uns vorstellen und uns schon drauf freuen. Der dritte Punkt: vom Stehen und Bleiben. Ja, schau aufs Kreuz, schau auf Jesus. Und was hilft mir denn, Gott treu zu bleiben? Und was ich jetzt sage, das sage ich nicht nur euch, das sage ich auch mir. Mir jeden Tag immer wieder. Lasst mich nach, unablässig zu beten. Für die Familie, die Kollegen, die Freunde, die Nachbarn, fürs Volk Israel, für die Regierungen und wer dir sonst noch wichtig ist. Bitte täglich um seinen Beistand, seine Hilfe, seinen Schutz. Früher habe ich immer gedacht, einmal reicht. Nein, Gott möchte Beziehung, Gott möchte Austausch, Kommunikation mit mir, mit dir. Und deshalb bleib in Kontakt mit ihm, sprich mit ihm. Bete jeden Tag, wenn möglich, unablässig. Mach Jesus zum Zentrum in deinem Leben. Lies die Psalmen. Such die Gemeinschaft mit anderen, den Austausch mit anderen Gläubigen. Such aber auch die Stille und gib Gott den Raum, zu dir zu sprechen. Und weil Gott treu ist, lässt er dich und mich, uns nicht im Stich. Er hört dich und mich. Und wir dürfen ihm ganz und gar vertrauen, das hat er versprochen. Ein paar Beispiele, wie Gott sich immer wieder zeigt. Ich sage es jetzt mal auf eine lustige Art und Weise, so empfinde ich es. Also jeder hat da wahrscheinlich so seine eigenen Bilder. Das sind, wenn ich spazieren gehe, auch manchmal so Wolkenbilder. Also da sehe ich dann plötzlich einen Fisch, einen Hase, irgendwas was Nettes. Oder wenn ich plötzlich kommt der Windhauch, wenn ich so wenn ich spazieren gehe, dann bete ich auch immer. Oder wenn ich vorbeigehe, vorher war nichts, dann komme ich an einen Baum vorbei und plötzlich ist da Blätterrascheln, so als wäre das so, wie wenn es Beifall klatschen würde. Vogelzwitschern zu einer Zeit, wo ich vielleicht gerade Bibel lese. Oder was ich ganz lustig finde, sind Uhrzeiten mit gleichen Ziffern. Ich schaue auf die Uhr, dann ist es 8.08 Uhr, 9.09 Uhr, 14.14 Uhr, 11.11 Uhr. Und das ist mir dann mal aufgefallen. Und jedes Mal, wenn ich also solche gleichen Zahlen sehe, dann muss ich echt sagen, Herr, ich danke dir, dass du bei mir bist. Aber auch bei Arbeiten, die eigentlich für mich körperlich viel zu schwer sind, hilft er bitte um Hilfe und schon ist es halb so schwer. Oder Aufgaben, bei denen ich mich überfordert fühle, kein Problem für Jesus. Letztlich ist dann alles erledigt. Und es gibt ein Lied, das haben wir glaube ich noch nicht gesungen, das Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Das ist so ein Lied, das ich immer wieder so singe und gerade in den Situationen, wo ich weiß, jetzt hat er mir wieder geholfen, jetzt hat er mich wieder gehört, jetzt war er wieder bei mir. Ja, mir beweist es, dass Gott allgegenwärtig ist. Er sieht dich und mich, er kennt unsere Gedanken und unsere Bedürfnisse und er erhört meine Gebete. Erst kürzlich haben wir für eine Wohnung für unsere Tochter gebetet. Ich bete für ruhige Nachbarn, nette Freunde, eine Gemeinde, in der ich mich wohlfühle. Er zeigt mir Veranstaltungen oder Konferenzen, Seminare, Online-Predigten, Lobpreislieder, die genau für mich richtig sind, die mich im Glauben weiterbringen und stärken. Ist das naiv? Nein, voller Glauben und Vertrauen. Ja, und da ist aber noch was, ein Hinweis, den wir im Hohelied 2,15 finden. Und das soll man als Warnung auch sehen. Die kleinen Füchse verderben den Weinberg. Der Weinberg, das ist die Freude. Der Weinberg trägt Frucht. Da wächst was, da lebt etwas. Und die Füchse, das sind die kleinen Fehltritte, Fehlentscheidungen, Sorgen. Die Liebe zu Gott wird selten durch ein einzelnes, schwerwiegendes Ereignis gedämpft. Oft sind es die vielen kleinen Dinge, die Freude, die dahinschwindet, Alltagssorgen, ungesunde Verhaltensweisen, Streit, der nicht in der Versöhnung endet, eine schleichende Entfremdung in der Beziehung, Alltagsfreuden, also Freuden, die jetzt nicht mit wirklicher Freude zu tun hat und die ewige präsente Ablenkung, die unseren Fokus von Gott abwenden und uns Schaden zufügen. Ein einzelnes Füchslein zerstört nicht den Weinberg, aber viele richten Schaden an. Sie graben Löcher und zerstören das Wurzelwerk. Und die kleinen Füchse, die können nicht ignoriert werden, aber auch nicht besänftigt werden, auch nicht gezähmt werden. Da hilft nur eins. Man muss sie jagen. Und wir haben da ein ganz wunderbares und gewaltiges Instrument, eigentlich zwei. Das ist die Bibel und das Gebet. Christsein ist unmöglich, hat Major Thomas gesagt. Ja, da hat er recht für mich, denn aus mir heraus kann ich nichts tun. Und in Johannes 15,5, da lesen wir, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Allein, dass ich Jesus in mein Leben lassen durfte, ist Gottes Gnade. Aus mir heraus hätte ich es nicht bewirken können. Und ich und wir brauchen unseren Herrn und Heiland jeden Tag mehr. Und zum Schluss möchte ich noch was sagen. Der Pastor Olaf Latzel, der hat mal so formuliert, am wichtigsten im Glauben sind die drei Bs. Das Bibel lesen, Gottes klares, reines und unverfälschtes Wort, es bleibt in alle Ewigkeit. Buße tun, das Wort Gottes trifft ins Herz und lässt uns auf dem falschen Weg umkehren. Und beten, zu Gott mit Macht rufen und wenn möglich ohne Unterlass. Deshalb schau aufs Kreuz, schau auf Jesus und bleib dabei. Ja, und lasst uns beten und bekennen. Herr Jesus, Hirte meines Lebens, ich folge dir und ich bleib bei dir. Bitte hilf du mir. Amen.